Wer von euch war denn schon mal verloren? Sich irgendwie verfahren, verlaufen? Ja? Mir ging es diesen Sommer so bei einem Geländespiel im Wald, Praiseland. Plötzlich wusste ich nicht mehr, wo ich bin und bin völlig in die falsche Richtung gelaufen. War interessant. Bin ganz woanders rausgekommen, als ich mir gedacht habe. Oder einmal haben wir uns furchtbar verfahren. Das war wahrscheinlich das Schlimmste. Wir wollten Freunde von uns nach Budapest, die hatten einen Flug von Budapest nach Amerika zurück. Wir sind von Wien nach Budapest gefahren und haben uns dermaßen verfahren, dass wir am Ende den Flughafen gesehen haben, aber da war eine Eisenbahnstrecke dazwischen und die Schranken waren zu. Und es war so eine Viertelstunde vor Abflug und wir sind an der Schranke gestanden und die haben es auch geschafft. Wir haben gesagt, wenn er jetzt gleich eincheckt, dann nehmen wir euch noch mit. Aber schnell. Aber es war chaotisch. Wir sind da wirklich eine Stunde da rumgefahren, hatten keine Ahnung, wo wir sind. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr verloren seid? Wie fühlt man sich da? Hilflos, mies. Einsam, ja. Irgendwo ist man nicht da, wo man sein will. Das ist, was es bedeutet, verloren zu sein, oder? Man ist nicht dort, wo man sein will oder wo man sein soll. Und das ist auch geistlich so, wenn wir von Verlorenheit sprechen. Wir Menschen, wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Gott ist unser Zuhause. Diese Beziehung mit Gott ist eigentlich das, wo wir hinwollen, ob uns das bewusst ist oder nicht. Dafür sind wir geschaffen. Und wir Menschen sind verloren seit dem Sündenfall. Seitdem die ersten Menschen gegen Gott rebelliert haben und Sünder geworden sind, sind wir Menschen getrennt durch unsere Sünde, durch die Dinge, die wir einfach falsch gemacht haben. Unser Gewissen bezeugt uns das ja. Wir können nicht mal unseren eigenen Maßstab halten, viel weniger Gottes Maßstab, der Perfektion ist. Und das trennt uns von dem heiligen Gott. Und wir sind entfremdet von Gott. Wir sind nicht dort, wo wir sein sollten, als Menschen. Wir sind getrennt von ihm. Und wir sehnen uns nach ihm, nach unserem Zuhause, nach Gott, nach dem Himmel. Und es gibt eigentlich in dieser Welt nichts Irdisches, was unseren geistlichen Hunger befriedigen kann. Wir können versuchen, das mit Dingen oder irdischen Beziehungen zu füllen. Das wird nicht klappen. Unser Herz schreit nach Gott. Unser Herz schreit nach dem Himmel. Irgendwer hat mal gesagt, tief im Herzen sind wir alle Perfektionisten. Sehen uns nach dem perfekten Ort, nach der perfekten Beziehung. Sehen uns selber danach, perfekt zu sein. Wart ihr schon mal frustriert mit euch selbst? Es geht mir öfter mal so. Wir sehen uns nach Gott. Und unsere Sünde verdammt uns. Gott wird unsere Sünde richten müssen als der heilige Gott. Und so sind wir verloren. Wir sind wie Menschen, die irgendwo im Boot auf hoher See unterwegs sind und dann kentert das Boot und wir sind am Untergehen. Wir wissen, wir könnten niemals uns selber retten. Wir wissen nicht mal, wo wir sind. Wir wissen nicht mal, wohin wir schwimmen sollten. Wir sind völlig verloren. Und wir können uns nicht selbst retten. Das ist unser Zustand geistlich gesehen. Und was passiert, wenn ein Mensch verloren geht in dieser Welt? Sagen wir, irgendein Angehöriger von euch, was ist, wenn der verloren geht und er wird vermisst, was macht man dann?
Ja? Also man tut eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.
Genau, man gibt eine Vermisstenanzeige. Ich bin Gelasteniker heute. Eine Vermisstenanzeige auf und was passiert dann? Dann wird ein Rettungstrupp losgeschickt, ein Suchtrupp, der denjenigen sucht und versucht zu retten. Und dasselbe hat Gott getan. Gott liebt uns leidenschaftlich, Gott liebt dich. Und er vermisst dich, wenn du verloren bist, wenn du entfremdet bist von ihm. Und in Jesus hat Gott die größte Rettungsaktion der ganzen Geschichte gestartet und er hat sich nach dir ausgestreckt. Im Kapitel 19, im Vers 10, das ist unser Schlüsselvers, heute Morgen. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott hat eine Rettungsmission gestartet. Gott ist in Jesus Mensch geworden und er hat uns den Weg gezeigt. Er hat uns Gott gezeigt. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist der Weg geworden. Er ist gekommen in diese Welt, hat dieses perfekte, heilige, sündenlose Leben für uns gelebt, was wir nicht leben können. Und er hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen, hat unsere Schuld sich zurechnen lassen und hat den Preis dafür bezahlt, war getrennt von Gott, hat die Konsequenz für unsere Schuld erlebt. Er ist auf unserem Kreuz gestorben, hat unseren Platz eingenommen. Gott, der Vater, hat unsere Schuld in ihm gerichtet, hat Jesus so behandelt, als hätte er unser Leben gelebt, das unvollkommene Leben, damit er uns behandeln kann, als hätten wir Jesu Leben gelebt, das vollkommene Leben. Und wenn wir das im Glauben annehmen und uns Jesus anvertrauen, wird das wirksam für uns und es findet eine Überweisung statt. Sein perfektes Leben wird uns zugerechnet, unsere Schulden werden auf ihn überwiesen und sind weg und das ist wunderbar. Jesus ist wie so ein Flugretter. Und diese Flugrettung hier aufs offene Meer rausfliegt und Jesus ist wie dieser Flugretter, der von oben vom Hubschrauber runtergelassen wird zu uns, die wir verloren im Meer schwimmen und seine Hand ausstreckt und wir müssen diese Hand ergreifen. Was machst du? Ich hoffe, du ergreifst sie. Es langt nicht zu sagen, oh ja, ich glaube, dass es irgendwie sowas wie eine Flugrettung gibt. Und es langt nicht mal zu sagen, ja, ich glaube, wenn man jetzt diese Hand ergreifen würde, das würde mich retten. Nee, du musst das ergreifen, persönlich. Und wie macht man das durch Glauben? Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen. War eine wichtige Bibelstunde letztes Mal. Wer nicht da war, vielleicht bestellt ihr euch die CD. Und heute haben wir ein Beispiel, eine Illustration eigentlich für das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Ein Beispiel für zwei Menschen, die diese Retterhand von Jesus ergriffen haben. Zwei Menschen, die unterschiedlicher hätten gar nicht sein können. Der erste ist ein Blinder in Lukas 18, Vers 35. Es geschah aber, als er, Jesus, Jericho nahte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Jesus nahte sich Jericho, Jesus war auf dem Weg zum Kreuz eigentlich. Jericho, gerade noch 25 Kilometer von Jerusalem entfernt, 8 Tage vom Kreuz entfernt. Und da saß ein Blinder bettelnd am Weg. Blinder, der war ganz unten auf der sozialen Leiter. Er war behindert, konnte nicht sehen. Er war arm. Wir lesen, er musste betteln. Und darüber hinaus haben die Leute damals noch gesagt, wenn du behindert bist, dann ist deine eigene Schuld. Gott muss dich für irgendeine schlimme Sünde bestrafen in deinem Leben. Ist natürlich nicht so. Ich meine, manchmal ist unsere Krankheit, unsere Behinderung kann eine Folge von Sünde sein. Zum Beispiel, du lebst in Unzucht und handelst dir irgendeine Geschlechtskrankheit ein, die dich impotent macht oder irgendwas. Das ist eine Konsequenz deiner Sünde, aber es ist bei weitem nicht immer so. Aber die Leute haben damals so gedacht, wenn du krank bist oder behindert bist, dann straft dich Gott. Und so war dieser Mensch, der eh schon blind war, nichts gesehen hat, hat nochmal einen aufs Dach gekriegt von den Leuten, die haben gesagt, du bist selber dran schuld. Und haben ihn noch ausgeschlossen eigentlich aus der religiösen Gemeinschaft. Furchtbar, ne? Aber im übertragenen Sinn können wir das auch für uns nehmen. Sünde macht blind. Das stimmt, wenn wir in Sünde leben, wenn wir unser Gewissen missachten und sagen, oh, ich weiß, eigentlich ist es nicht richtig, so zu leben und Gott überführt mich, bin überführt und ich missachte das. Du kannst dein Gewissen abstumpfen, du wirst blind und alle anderen sehen das und sagen, oh mein Gott, was geht denn bei dir ab? Und du siehst es nicht mal mehr. Sünde macht blind. Und dann lesen wir weiter im Vers 36, und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, Volksmengen, das Volk war unterwegs zum Passafest nach Jerusalem und große Menge ist Jesus nachgefolgt. Die Leute hatten große Erwartungen an Jesus. Er ist der Messias, er wird jetzt ein irdisches Reich ausrichten, die Römer rauswerfen. Haben erwartet, dass er das in Jerusalem am Passafest tun würde. Und so viele Leute sind nachgelaufen. Und als er, dieser Blinde, diese Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundete er sich, was das sei. Was geht ab? Und sie verkündigten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er hat ganz sicher von Jesus gehört, dass er einer ist, der die Blinden sehen macht und die Lahmen gehen macht, und sogar die Toten auferweckt. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Beginnt hier mit ganzer Kraft zu schreien. Er wusste ja nicht, wo Jesus ist. Er konnte ja nicht sehen. Er hat nur diese Volksmenge vorbeiziehen gehört, Riesentrubel. Die Leute haben gesagt, das ist Jesus. Und er beginnt hier zu schreien: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Vers 39. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Halt den Mund, sei still. Was glaubst du denn, wer du bist? Denkst du, dich Sünder wird der ehrwürdige Rabbi hören? Du bist völlig unwürdig, schau dich mal an, du bist der Letzte, der Rabbi hat keine Zeit für dich. Der ist auf dem Weg nach Jerusalem, um sein Reich aufzurichten. Und versucht ihn abzuhalten, zu Jesus zu kommen. So wie die Jünger das mit den Kindern letztes Mal getan haben. Haben Jesu Herz nicht verstanden. Jesus hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, und ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, die Selbstgerechten, sondern die Sünder zur Buße. Das ist eine biblische Erfahrung. Wenn du zu Jesus kommen willst, dann wird es immer Stimmen geben, die versuchen werden, dich abzuhalten. Vielleicht innere Stimmen. Vielleicht ging es dir letztes Mal so, als ich eine Einladung gegeben haben, einen Aufruf, Einladung, dein Leben Jesus zu geben. Vielleicht hat Jesus an dein Herz geklopft und du hast es gespürt. Oh, Gott meint mich, Gott spricht mich an, aber irgendwas hat dich abgehalten. Ist nicht gegangen. Manchmal ist es Menschenfurcht, die uns abhält, zu Jesus zu kommen. Manchmal ist es Verdammnis, diese Gedanken, du bist nicht würdig, zu ihm zu kommen, er wird dich nicht annehmen. Manchmal sind es Zweifel. Boah, ist das wirklich wahr? Kann es wirklich stimmen, was da in der Bibel steht? Was Jesus für mich getan hat? Das klingt so einfach. Einfach durch Glauben kann ich gerettet werden. Wenn du weißt, Jesus meint dich in deinem Herzen, du hast irgendwas, was dich zurückgehalten hat, ja, aber bin nicht gekommen, hey. Heute ist eine neue Gelegenheit, komm, lad Jesus ein. Das persönlich für dich machen. Das ist nur ein Gebet weit weg. Lasst euch nicht abhalten, zu Jesus zu kommen. Gerade wenn ihr euch unwürdig fühlt. Ne? Im Hebräerbrief heißt es, dass wir mit Freimut vor seinem Thron der Gnade kommen dürfen, zur rechtzeitigen Hilfe, gerade dann, wenn wir es nötig haben. Und oft gerade dann denken wir oft so gesetzlich, ne? Wenn wir auf die Nase gefallen sind und wir denken, oh, ich kann jetzt nicht zu Gott kommen, ich muss jetzt erstmal eine Woche brav sein und brav meine stille Zeit halten und dann vielleicht kann ich wieder in seine Gegenwart kommen. Das ist Schwachsinn, das ist Gesetzlichkeit. Jesus sagt, komm, komm, gerade wenn du dich nicht würdig fühlst, gerade wenn du diese Stimmen hörst, die sagen, nee, du kannst nicht kommen, was immer es ist. Komm zu ihm, lass dich nicht abhalten. Ich mag das an diesem Blinden. Der Blinde hat sich nicht beirren lassen. Er ist ein perfektes Beispiel für einen beharrlichen Beter. Vor 2 Wochen haben wir darüber gesprochen. Die Volksmenge bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das ist eine tolle Illustration für das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, für die Einstellung, den Glauben, den wir brauchen, um gerettet zu werden, um von Gott zu empfangen. Das Erste, was wir sehen hier bei den Blinden, 5 Punkte habe ich, das Erste, was wir sehen, er erkannte seine geistliche Not. Blinde hat nicht gesagt, ich bin okay, du bist okay. Viele denken so, na, ich bin okay mit Gott, ich bin kein Sünder. Ich habe lange Zeit eigentlich so gelebt, wo ich keine echte Sündenerkenntnis hatte. Natürlich hätte ich nie gesagt, ich bin perfekt, aber ich habe gedacht, ich bin besser. Ist schon okay. Aber dieser Blinde sagt, ich bin blind. Er sieht klar, ich bin blind. Und wir müssen unseren geistigen Zustand erkennen und bekennen, zugeben, dass wir getrennt sind von Gott ohne Jesus, dass wir Sünder sind. Im 1. Johannesbrief heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber auf der anderen Seite, wenn wir sagen, oh, ich bin kein Sünder, dann machen wir Gott zu einem Lügner, dann machen wir uns selbst was vor. Wir belügen uns selbst. Also er kannte seine Not, er war ehrlich vor Gott. Das Zweite, was wir sehen, ist Demut. Er hat nicht gesagt, Jesus, ich verdiene, dass du mich heilst. Ja, appelliert an Jesu Gnade, an Jesu Barmherzigkeit. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Im Epheserbrief heißt es, dass wir aus Gnade gerettet sind, durch Glauben. Nicht aus uns selbst, nicht aus eigenen Werken. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, dass niemand denkt, oh, ich habe mir den Himmel verdient. Hey, das klappt nicht. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen, du kannst dir Gemeinschaft mit Gott nicht verdienen, du kannst es nur schenken lassen von Jesus. Von ihm retten lassen. Von Jesus das tun lassen, was du nicht selbst tun kannst. Und ich finde es bemerkenswert, Jesus wird gleich sagen, was willst du, dass ich dir tun soll? Es ist rettender Glaube, Jesus was für mich tun lassen, mich von ihm retten zu lassen. Hier dieser kindliche Glaube, ich lasse mich von Gott beschenken. Wir sehen hier keinen Stolz, keine Selbstgerechtigkeit in diesem blinden Mann. Dritte, was wir sehen, ist, er hat an Jesus geglaubt. Er spricht ihn an als Sohn Davids. Das war ein messianischer Titel. Jesus, ich glaube, du bist der Retter, du bist der Messias. Und wenn du gerettet werden willst, dann musst du Jesus als deinen persönlichen Retter annehmen. Das Vierte, was wir hier sehen, er schrie aus. Es ist wichtig, dass du persönlich zu Jesus ausschreist. Du wirst nicht Christ, weil du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, weil deine Eltern Christen sind. Hey, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Du musst dich persönlich entscheiden. Du wirst nicht Christ, du wirst nicht gerettet, weil du in die Kirche läufst oder in die Gemeinde läufst. Keith Green hat mal gesagt, nur weil du in McDonald's gehst, wirst du nicht zu einem Hamburger. Genauso wenig wirst du Christ, nur weil du in die Kirche läufst. Nee, es braucht eine persönliche Entscheidung, es braucht eine Bekehrung. Das passiert nicht automatisch. Du musst dich persönlich an Jesus wenden und ihn persönlich in dein Leben einladen, persönlich zu ihm ausschreien. Und seht Jesus' Reaktion im Vers 40. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass man ihn zu ihm führte. Ich mag das. Jesus hört ein ehrliches Gebet. Menschliche Not berührt immer sein Herz. Jesus hat ein Herz, was ein guter Vater oder eine gute Mutter für das Kind hat. Na, ihr Eltern, wenn ein kleines Kind habt und das Kind quäkt nur irgendwo, ne? Unglaublich, was für eine Antenne Eltern haben, die hören das sofort. Oh, mein Kind hat eine Not, mein Kind schreit. Das ist das Herz, das Gott für dich hat. Und dieser blinde Mann, den alle anderen verachtet haben und alle anderen ignoriert haben, der hat die absolute Priorität für Jesus. Ich mag das. Jesus hat alles liegen und stehen gelassen, alles andere konnte warten, aber dieser blinde Mann in seiner Not hatte Jesu volle Aufmerksamkeit und ich schätze es an Jesus, weil ich kann manchmal genervt reagieren, wenn irgendjemand meinen Tagesablauf, meine Pläne unterbricht. Ich habe meine Pläne, was ich machen will und dann kommt irgendjemand, will ein Gespräch und ich denke mir, ah, warum gerade jetzt und ich bin so ein Sünder. Das ist nicht Jesu Herz. Oh, warum gerade jetzt? Wann? Und versuchst es irgendwie abzuwimmeln. Jesus war nicht so. Es überführt mich. Für Jesus hat gegolten, die Menschen immer zuerst. Und er nahm sich Zeit für diesen Mann, der seinen Marsch nach Jerusalem zum Kreuz unterbricht hier. Und Jesus ist mir da ein Vorbild. Ich möchte lernen von ihm. Menschen sind ihm wichtig. Und oft sind gerade diese Unterbrechungen in unserem Alltag, das sind oft gerade Gottes himmlische Verabredungen, wenn Gott Menschen in unser Leben bringt. Also Jesus blieb stehen und er befahl, dass man ihn zu ihm führte. Und als er sich aber näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Lest er nicht drüber. Das ist unglaublich. Jesus fragt diesen Mann, was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist schockierend. Die Leute haben ihren Ohren nicht getraut. Hier der ehrwürdige Rabbi, dieser heilige Mann, der Messias, fragt diesen Bettler, was er für ihn tun kann. Das ist unglaublich. Das ist schockierend. Welche Rolle nimmt Jesus hier ein? Er nimmt die Rolle des Dieners ein, oder? Jesus stellt sich hier unter diesen Bettler, er erniedrigt sich unter diesen Bettler und er macht seine Not, seinen Wunsch zu seiner Aufgabe. Das müssen wir erst mal auf der Zunge zergehen lassen, dann müssen wir erst mal innehalten und nachdenken, was da abgeht. Der allmächtige Gott, der allmächtige Schöpfer, der Schöpfer des Himmels und der Erde, von allem, was existiert in diesem Universum, der Herrscher dieses Universums, macht sich zum Diener dieses Bettlers. Das ist unglaublich. Jesus hat das Lebensprinzip in seinem Reich wirklich vorgelebt. Jesus hat gesagt, wer der Erste sein will, der soll der Letzte werden und der Diener aller. Jesus sagt uns, oder Paulus sagt uns im Philipperbrief Kapitel 2, habt diese Gesinnung, diese Einstellung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, oder andere übersetzen, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts, oder er beraubte, er entblößte, er entleerte sich selbst von diesen göttlichen Eigenschaften. Und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Er wurde Mensch und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Hey, das hat Jesus für dich und für mich getan. Jesus hat unsere tiefste Not gesehen, unsere Not nach Errettung und er hat sich erniedrigt. Er hat sich unter uns erniedrigt, um uns zu erlösen. Das ist unglaublich. Das ist der größte Skandal in der Geschichte des Universums. Dass unser wunderbarer Schöpfer, unser Gott sich unter uns erniedrigt und unser Diener wird, um uns zu retten. Das ist unglaublich. Ich glaube, die Engel, die haben sich mit den Flügeln auf ihren Kopf gekratzt und haben das nicht kapiert. Boah, was macht er jetzt, der Chef? Unglaublich. Und wenn du das begreifst, dann kannst du nur wirklich ehrlich in heiliger Ehrfurcht vor Gott stehen und ihn bewundern und ihn preisen und ihm danken und ihn anbeten für das, was er für uns getan hat. Und das ist der Platz, der ihm gebührt. Das heißt weiter im Philipperbrief, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Aber ich mag das an Jesus, dass er sich hier ausstreckt als Diener, ausstreckt nach diesem blinden Mann, nach seinem Ort. Und wenn du heute jemand bist, der Not leidet, leidest du Not? Kann heute nicht reden, aber ihr wisst, was ich meine. Leidest du Not, dann sieht Jesus dein Herz. Vielleicht ist es was, was niemand anderer sieht, was in deinem Herzen drin ist, aber Jesus sieht dich und er möchte dich berühren. Heute möchte er dir dienen. Jesus blieb stehen und befahl, dass man ihn zu ihm führte. Als er sich aber näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach, Herr, was ich sehen werde. Einfaches, klares, ehrliches, kindliches Gebet. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend. Hey, Gottes Wort hat Kraft. Dein Glaube hat dich geheilt. Oder wörtlich heißt es eigentlich, dein Glaube hat dich gerettet. Ich persönlich glaube, dass da viel mehr abgegangen ist, als nur, dass ein Blinder wieder sehend geworden ist. Dieser Mensch, der ist ewig heil geworden. Er hat sich Jesus anvertraut und er ist gerettet worden. Und sofort wurde er sehend und folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Das ist der fünfte Punkt. Dieser Blinde folgte Jesus nach. Er hat Jesus nicht nur als seinen Retter angenommen, sondern auch als seinem Herrn. Er hat ihn zu seinem Herrn gemacht. Und das ist rettender Glaube. Das ist ein Zeichen für rettenden Glauben. Und wenn ihr darüber nachdenkt, das ist eigentlich auch die Schönheit im Reich Gottes oder in der Familie Gottes oder in dieser Ordnung, die Gott auch für unsere Familien gibt. Der Leiter, in dem Fall Jesus selbst, erniedrigt sich unter alle und dient. Und die Reaktion ist, die, denen gedient wurde, die folgen ihm nach. Ist wunderschön, oder? Und dieser geheilte Blinde, er sagt nicht, Jesus, hey, das ist cool, dass du diesen Platz des Dieners einnimmst. Wir werden gleich mal ein bisschen ausnutzen. Lass mich Herr spielen und dich rumkommandieren. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, oh Jesus, wenn wir schon dabei sind, du bist mir am Dienen, lass uns doch dein Gebet, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, lass uns das mal ein bisschen umdrehen und dazu machen, Gott, du springst wie ich will. Manche Christen denken so, aber solche Gedanken sind einem wahren Kind Gottes, das biblisch denkt, völlig fremd. Ich finde es pervers, wenn so ein kleiner, sündiger Mensch versucht, sich selbst an Gottes Stelle zu setzen und Gott herum zu dirigieren und zu seinem Diener zu machen. Und oh, wenn ich genug Glauben habe, dann muss Gott es tun, was ich will. Und Gott, du das und ich bekenne das und jetzt spring Gott. Das ist pervers. Das ist gotteslästerlich, finde ich, wenn diese Wort des Glaubens Prediger oder Name it und claim it, Prediger, wie immer man die nennt, wenn die versuchen, Gott herumzukommandieren und zu degradieren zu ihrem Sklaven. Sklaven ihrer selbstsüchtigen Wünsche. Haben die Ehrfurcht vor unserem wunderbaren Gott und seinem unglaublichen Erlösungswerk hier verloren. Und das darf nicht sein. Hier dieser Blinde, der folgte ihm nach und er verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Das ist die Reaktion eines geretteten Menschen. Und nur einer hat hier das Lob bekommen, nur einer hat hier die Ehre bekommen und das war Gott. Und wenn irgendein Bibellehrer was sagt oder was tut, was nicht diese Reaktion hervorruft, dann ist es ein falscher Lehrer. Punkt, ich sage das mal so. Wenn irgendwer anderer die Ehre bekommt als Jesus und Gott allein, wenn ein Prediger sich selbst in den Mittelpunkt stellt oder irgendein Mensch im Mittelpunkt steht, wenn Menschen geehrt werden statt Gott, dann ist da irgendwas faul und es stinkt zum Himmel. Das ist ein Test, wie ihr das Wahre vom Falschen unterscheiden könnt. Ihr könnt fragen, wer kriegt die Ehre hier? Wer steht im Mittelpunkt? Ist es Menschen oder ist es Gott? Seht hier lobte das ganze Volk Gott. Und der Geheilte folgte Jesus nach. Und Jesus war auf dem Weg zum Kreuz. Er nahm sein Kreuz auf und folgte Jesus nach. Das ist Jüngerschaft. In 8 Tagen war Jesus am Kreuz. Und trotzdem dieser Blinde hat gesagt, ich folge dir nach. Ich meine, was sonst soll er tun? Nach all dem, was Jesus für ihn getan hat, wohin sonst soll er gehen? Was sonst sollten wir tun, nach dem, was Jesus für uns getan hat? Wohin sonst sollten wir gehen? Wem sollten wir nachfolgen in unserem Leben? Wenn nicht ihm. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, heißt im Römerbrief. Dass wir lebendige Opfer für ihn sind, dass wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen und dass wir ihm nachfolgen. Kapitel 19 sehen wir das zweite Beispiel. Zachäus, den Oberzöllner. Wir lesen im Vers 1, und er, wieder Jesus, ging hinein und zog nach Jericho. Jericho war eine sehr reiche Stadt. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, und der war ein Oberzöllner und war reich. Zachäus war ein Oberzöllner, das heißt, er war der Chef von allen Zöllnern, von allen Steuereintreibern. Wir haben letztes Mal auch schon drüber gesprochen, Steuereintreiber, das war ein verhasster Mensch in Israel damals. Es waren Verräter in den Augen des Volkes. Die Römer haben in den Ländern, die sie besetzt haben, Einheimische angestellt, die die Sprache gesprochen haben, also ein Jude, und haben die angestellt, Steuern einzutreiben für Rom, also die Besatzungsmacht. Und die Römer hatten es so geregelt, dass sie gesagt haben, die haben es versteigert eigentlich. Die haben gesagt, okay, wie viel Steuern kannst du eintreiben, wie viel kannst du eintreiben? Und wer gesagt hat, hey, ich kann die meisten eintreiben, der hat den Job bekommen. Und die haben gesagt, okay, so und so viel wollen wir von dir haben. Und deinen eigenen Lohn kannst du selber bestimmen. Was du darüber hinaus verlangst, das ist dann dein Einkommen. Und Steuereintreiber waren damals dafür bekannt, dass sie korrupt waren, dass sie das Volk ausgebeutet haben nach Strich und Faden. Und die Leute haben sie gehasst. Dieser Oberzöllner Zachäus war der meistgehasste Mann seines Bezirks. Und wir lesen, er war reich. War wahrscheinlich die Motivation für ihn, diesen Job anzunehmen. Selbst wenn er sich dadurch selbst zum Ausgestoßenen gemacht hat. Zachäus, seine Einstellung war, Leute, ihr seid mir egal, solange ich mein Geld habe. Ich brauche euch nicht. Der hat für sein Reichtum und für sein Geld gelebt. Wenn wir hier lesen, er war reich, das heißt auch eigentlich, dass er korrupt war. Weil Steuereintreiber sollten eigentlich nicht wirklich reich sein, so Mittelstand sollte es eigentlich sein. Aber dieser Zachäus, der hat alles besteuert, was sich bewegt. Der hat die Leute ausgebeutet. Wenn irgendein Händler gekommen ist, seine Waren verkaufen wollte, hat er gesagt, hey, halt, hier 50% ladest du gleich mal ab. Das gehört mir, oh, das ist aber nicht fair. Na gut, dann hau ab, dann verkaufst du gar nichts. Was willst du lieber? Okay. Und hat die Leute ausgenommen. Zöllner war sprichwörtlich für den Sünder damals. In Matthäus 18, ne, hat Jesus davon gesprochen, wenn einer nicht auf die Gemeindezucht hört, wenn einer nicht auf die Gemeinde hört, dann sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das war der Ruf der Zöllner damals. Jesus hat an der anderen Stelle mal die Huren und die Zöllner in einem Atemzug genannt. Johannes der Täufer hat zu den Zöllnern gesagt, verlangt nicht mehr, als ihr verdienen sollt. Das waren die sprichwörtlichen Sünder. Und bei Zachäus war das ganz sicher der Fall. Er gibt es selber zu, nachdem er sich bekehrt hat, was für ein linker Hund er war. Zachäus ist ein Bild für jemanden, der ganz bewusst sündigt. In Vers 3 lesen wir, und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Zachäus war ein kleiner Mann, vielleicht hatte er auch einen Minderwertigkeitskomplex. Vielleicht war das ein Grund, warum er diesen Job angenommen hat auch, dass er die anderen ein bisschen unterjochen konnte. Aber er war nicht zufrieden. Er war leer, er war einsam, er hatte ein schlechtes Gewissen. Er hat in dieser Welt nicht gefunden, was ihn glücklich macht. Und wahrscheinlich hat er von Jesus gehört. Und er hat hier gehört, dass Jesus in seine Stadt kommt und er wollte ihn sehen. Also eigentlich mehr hier, mehr als er wollte ihn sehen, das heißt, er suchte Jesus zu sehen. Sein Herz war angezogen von Jesus, er suchte ihn zu sehen, aktiv. Mann, ich muss Jesus sehen. Gott war gerade dabei, den Zachäus zu sich zu ziehen. Er wollte ihn sehen und es war ihm dabei egal, was die Leute dachten. Und so lesen wir im Vers 4, er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. War ihm egal, was die Menschen dachten. Er lief voraus. Er suchte Jesus zu sehen. Er lief voraus. Es war damals völlig uncool, für einen vornehmen Mann zu laufen. Und dann ist er auf den Baum raufgekraxelt. Das war auch uncool. Das war nicht standesgemäß. Zachäus demütigt sich hier wie der Blinde. War wahrscheinlich auch mutig, dass er sich überhaupt in die Menge gewagt hat. Stell dir vor, du bist einer, der vor Zachäus steht, diesem kleinen Steuereintreiber, und der hat dich den Tag davor gerade so richtig abgezogen. Was machst du? Das Mindeste. Zachäus. Ich weiß nicht, wo wäre dein Ellbogen? Ups! Zachäus habe ich gar nicht gesehen. Wahrscheinlich ist der Zachäus mit ein paar blauen Flecken da auf dem Baum gelandet. Und so der Zachäus saß da oben im Baum. Vielleicht hat er sich gedacht, das ist auch ein gutes Versteck. Vielleicht hat er sich geschämt, offen zu Jesus zu kommen. Vielleicht hat er sich gedacht, oh, ich bin nicht würdig. Dieses Gefühl, ich bin es nicht wert. Vers 5, und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Ich muss mit dir bleiben. Er hatte eine himmlische Verabredung mit Zachäus. Jesus kannte sein offenes Herz, sein suchendes Herz, und er ruft ihn beim Namen und er lädt ihn ein. Ich finde das cool. Jesus wusste genau, wo er sitzt. Er kennt seinen Namen und sagt: Zachäus, komm runter. Ich muss heute bei dir essen. Lädt sich selber zum Essen ein. Aber es war eine Ehre damals. Die Leute hätten sich drum gerissen, dass Jesus bei ihnen bleibt. Ich finde das toll. Jesus blieb nicht bei den Angesehenen, bei diesen heiligen, selbstgerechten, sondern er sagt zu Zachäus: Bei dir muss ich bleiben. Wir sehen hier die Liebe, die Jesus hat für jeden einzelnen Mensch. Jesus hat immer den Einzelnen im Auge, hier diesen Blinden, den Zachäus, der oben auf dem Baum sitzt. Und hier 8 Tage vor dem Kreuz. Jesus hat keine Zeit verschwendet, da können wir uns sicher sein. Aber er sagt: Zachäus, ich muss bei dir bleiben. Und er hat konkret investiert in konkrete Personen und er hat sich hier Zeit genommen für Zachäus, Zeit mit ihm zu essen. Der einzelne Mensch ist so unendlich wertvoll für Jesus, für Gott. Du bist unendlich wertvoll für ihn. Er liebt dich leidenschaftlich. Und wenn du der einzige Mensch wärst, der je gesündigt hätte in dieser Welt, wäre Jesus für dich gekommen und wäre für dich allein ans Kreuz gegangen. So sehr liebt dich Gott. So sehr schätzt er dich. Es ist Herz für jeden einzelnen Menschen. Und wenn Jesus dieses Herz hatte, dann wollen auch wir so ein Herz haben. Das Herz, den Einzelnen im Blick zu haben. Lass uns nicht in so Massen denken, oh, wenn nur viele Leute kommen oder oh, wir wollen groß werden. Nee, der Einzelne ist so wichtig in Gottes Augen. Und Jesus streckt sich nach dem Einzelnen aus. Jeder Einzelne ist wichtig. Vers 6, und er steht eilends herab, also Zachäus jetzt, er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Haben wir auch letztes Mal gesehen, wir müssen Gottes Reich, wir müssen Jesus aufnehmen, eine bewusste Entscheidung. Und er war voll Freude. Vers 7, und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Hey, der Zachäus hat es nicht verdient. Juden haben ihn gemieden. In Lukas 5 lesen wir, die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte, Selbstgerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Vers 10 sagt Jesus, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Für Selbstgerechte kann Gott nichts tun. Aber er sah, dass Zachäus ein suchendes Herz hatte und Jesus streckte sich aus nach Zachäus. Er war freundlich zu ihm. Er nahm den auf, den alle anderen abgelehnt haben. Er hat ihn geliebt Wir können das glauben, dass Zachäus sich gefreut hat. Und wenn wir andere Menschen, vielleicht ausgestoßene Menschen lieben, mit dieser Liebe Jesu, wenn wir so ihnen begegnen, dann sind wir Salz und dann sind wir Licht. Salz, das sie durstig macht nach Jesus. Und ich glaube wieder, wenn es hier heißt, Zachäus nahm ihn auf, dass es mehr bedeutet, als nur mit Jesus zu essen, ihn zum Essen einzuladen. Er nahm ihn auf. Zachäus hat sich da bekehrt. Er nahm ihn auf als seinen Retter, als seinen persönlichen Herrn, als seinen Messias. Er hat seine Sünden bei Jesus abgeladen und ihm aufgeladen und mit aufs Kreuz geschickt. Das ist, was hier passiert ist, glaube ich, weil wir sehen hier wieder einen veränderten Mann. Seht hier in Vers 8. Zachäus stand auf und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Das ist echte Buße. Nicht irgendwo mal ein Bekehrungsgebet zu beten und dann weiterzuleben, als wenn nichts passiert, weiterzuleben wie bisher. Nee, Zachäus steht auf und er kehrt um von seinem sündigen Lebensstil. Er hat Jesus zum Herrn gemacht. Er sagt: Herr. Das hat nur gesagt, sondern er hat das auch getan. Er war bereit, seine Sünden, diese Ungerechtigkeit, dieses Unrecht wieder gut zu machen, was er anderen angetan hat. Und er hat viel mehr zurückgegeben, als das Gesetz verlangt hat. Und er hat ein verändertes Herz. Statt jetzt weiter auszubeuten, wollte er Menschen beschenken, die arm sind. Er war ein veränderter Mensch. Wenn du wirklich Jesus begegnest, dann kannst du nicht dasselbe bleiben. Immer ein Zeichen für eine echte Bekehrung, wenn sich ein Leben verändert. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Abraham, der Vater der Glaubenden. Hier Jesus bestätigt, dass der Zachäus zum Glauben gekommen ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Seid ihr nicht froh? Ich bin froh, weil ich brauche einen Retter. Wie dankbar ich bin für Jesus. Und wenn das die Mission von Jesus war, wenn das das ist, was auf seinem Herzen brannte, zu suchen und zu retten, was verloren ist, sollte es nicht auch auf unseren Herzen brennen, Menschen für Jesus zu erreichen? Jesus lebt in uns und durch uns und er will noch immer verlorene Menschen durch uns suchen und retten. Er ist der Retter, aber wir haben dieses Vorrecht, dass wir Verlorene, die Gott nicht kennen, die entfremdet sind von ihm, dass wir sie auf Jesus hinweisen dürfen, dass wir ihnen die frohe Botschaft erzählen dürfen von dem, was Jesus für uns getan hat, dass wir sie lieben dürfen in seinem Namen. Menschen wie diesen Bettler, Menschen wie diesen reichen, unglücklichen Zachäus. Ich möchte gern beten mit uns. Und ich möchte beten, erstens, wenn jemand da ist, der Jesus noch nie angenommen hat und der vielleicht letztes Mal gesagt hat, ne, weiß Gott hat mich überführt, aber ich habe mich nicht getraut oder irgendwelche Stimmen haben versucht, mich abzuhalten. Gibt es irgendjemanden, der da beten möchte? Müsste es auch nicht hier tun und es persönlich machen und sagen: Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Ich möchte das annehmen für mich, komm in mein Leben, rette mich. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte aber zweitens auch beten für alle Botschafter Jesu, jeden einzelnen von uns. Wer von euch hat schon jemanden mal zu Jesus geführt, mit dem ihr wirklich beten konntet und er hat sein Leben oder die hat sein Leben Jesus übergeben? Ja, zeig mal. Es ist schön, ne? Es gibt nichts Schöneres als einen Menschen persönlich zu Jesus zu führen. Wer hat noch nie jemanden zu Jesus geführt? Was ist mit dem Rest? Hey, wir können keinen Menschen retten. Wir müssen uns da keinen Stress machen. Aber wir sind berufen, es das Evangelium weiterzugeben. Menschen zu retten, das ist Gottes Sache. Und das ist eine Gnade, wenn wir mit jemandem beten dürfen und er gibt sein Leben Jesus. Aber ich möchte um Mut beten, für jeden Einzelnen wirklich Jesus zu bezeugen. Und ich möchte beten dafür, dass jeder Einzelne von euch das erfahren kann und erfahren darf. Es ist wunderbar, einen Menschen zu Jesus zu begleiten. Und wer es lernen will, wie man das gut machen kann, wie gesagt, im November gibt es einen Infoabend für ein weiteres EE-Seminar. Ich möchte anbeten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein liebender Gott bist und dass du dich nach uns ausgestreckt hast. Herr, wir sind diese Bettler. Wir sind diese leeren Menschen, vielleicht reich materiell in unserer reichen Gesellschaft, aber wirklich arme Würstchen ohne dich, entfremdet von dem Sinn des Lebens, von dem, was wirklich zählt, von der Beziehung, von Gemeinschaft mit dir, dem lebendigen Gott. Und ich möchte für alle beten, die dich noch nicht persönlich kennen, Jesus, die dich noch nicht wirklich eingeladen haben, dass du ihnen die Augen öffnest, wirklich für einen wahren geistigen Zustand. Ich bitte, dass niemand irgendwie geblendet ist und sich selbst was vormacht. Dass du die Augen öffnest, Herr, der Blinden, dass sie dich sehen, Jesus. Sie sehen können, dass du sie in Beziehung mit dem Vater bringen kannst, dass du sie retten kannst. Und oh Herr, wie sehr wollen wir beten für verlorene Menschen in unseren Familien und in unserer Stadt hier, unsere Bekannten und Freunde. Zieh sie zu dir, Herr. Und ich bitte dich, gib uns Freimut. Ich möchte für jeden Einzelnen von uns beten, um Freimut, dass wir nicht schweigen können von dem, was du für uns getan hast. Dass wir mutig sind, zu erzählen, was du getan hast, Herr, dass du uns gerettet hast, das Evangelium zu erklären. Ist so eine wunderbare Botschaft und wirklich die Menschen sind so offen zu hören und wir haben oft so ein falsches Bild. Ich bitte dich wirklich um Freisetzung. Setz jeden Einzelnen von uns frei, Herr, von dir zu erzählen. Wir haben die beste Botschaft in der ganzen Welt. Besten Nachrichten. Ist so ein Vorrecht, dass wir das weitererzählen dürfen. Vater, nimm alle Menschenfurcht weg. Schenk Freimut zu bezeugen. Und Jesus, ich möchte beten, dass jeder Einzelne hier die Erfahrung machen darf, einen Menschen zu dir zu führen und mit ihm zusammen zu beten. Übergabegebet, das dich einlädt als Retter und Herrn. Schenk diese Gnade, Herr, schenk dieses Vorrecht. Schenk diesen Freimut jetzt, Herr. Darum möchte ich dich bitten, in Jesu Namen. Und ich bete jetzt, wenn wir Abendmahl feiern und gemeinsam an dein Werk für uns denken, dann möchte ich beten, dass du uns ganz neu die Augen öffnest und wir es wirklich ganz tief in unserem Herzen verstehen dürfen und ganz neu begeistert sein dürfen von dem, was du für uns getan hast. Es ein bisschen besser verstehen. Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Und ich bitte dich, wenn wir dich betrachten, Herr, diesen gebrochenen Leib, das Blut, dein Leben, das du für uns gegeben hast, wenn wir das betrachten, Herr, das uns berührt, Herr, dass wir verstehen, dass der Preis für unsere ganze Lebensschuld wirklich bezahlt ist, dass wir als freie Menschen leben können mit dir, Herr, dass wir dankbar werden und begeistert und auch neu gestärkt werden in der Nachfolge von dir. Wirk all diese Dinge in unserem Herzen, wenn wir jetzt Abendmahl feiern und an dich denken, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.